Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir Sie mitnehmen in große gotische Kathedralen.
Für mich ist Chartres ein Kraftort, weil es mit meiner Lebensgeschichte elementar verbunden ist. Seit 800 Jahren, 900 Jahren wird in Chartres gebetet, täglich. Wo so viel gebetet worden ist, kann das Göttliche nicht fern sein.
Das sagt der Fundamentaltheologe Joachim Nägel über jene gotische Kathedrale in Nordfrankreich, die vielen als die vollendetste gilt. Vielleicht standen Sie auch schon mal vor einer gotischen Kathedrale, haben ehrfürchtig den Kopf in den Nacken gelegt und zu den Türmen hinaufgeblickt. Vielleicht haben Sie auch versucht, die Figuren über dem Portal zu identifizieren und sind dann mehr oder weniger andächtig in das Innere des Riesenbauwerks getreten. Diese Kathedralen gelten als Gipfel des Kirchenbaus. Und für manche Menschen geht es dann noch um etwas ganz anderes als um hohe Steinmetzkunst. Unsere Autorin Anke Schäfer hat im vergangenen Jahr einen besonderen, sehr persönlichen Zugang zur Kathedrale von Chartres gefunden. Gern hätte sie die Reise jetzt mit Mikrofon wiederholt, aber das war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Erzählen kann sie dennoch davon, wie sie diesen Bau erkundet hat.
Es ist ein alter weiblicher Kraftplatz, der sehr viel mit dem Körper zu tun hat, in seiner Ursprünglichkeit.
Das sagt Marianne Quast, mit der ich eine Reise nach Chartres gemacht habe. Weiblicher Kraftplatz, der mit dem Körper zu tun hat. Seltsame Herangehensweise an eine Kathedrale. 4 Tage haben wir im Mai 2019 Zeit, um uns dieser Kathedrale anzunähern. Wir wohnen unterhalb, in der Maison Saint-Yves, einer Pilgerherberge in einem alten Kloster. Aus meinem Fenster sehe ich die beiden mächtigen Türme. Wir wohnen also im Kraftfeld der Kathedrale, wie es Reiseleiterin Marianne Quast formuliert.
Die sogenannten Kraftfelder oder geomantischen Felder, die bauen sich über die Jahrtausende auf. Oftmals ist es einfach ein Hügel in einer Ebene. Und dieser Hügel beinhaltet diese alte Grotte, wo die alten Kelten diese alte weibliche Figur angebetet haben. Und so ein Kraftort wird dann natürlich überlagert über die Jahrtausende. Dann kommen die Römer und beten den Sonnengott an. Und dann kommen irgendwann die Christen und bauen ihre erste Kapelle drauf und so weiter und so weiter. Und in Chartres ist dieser Ort nie gestört worden.
Daher sei die Energie hier auch für Menschen, die im Erspüren von Orten nicht so geübt sind, wahrnehmbar. Spüren statt denken, erleben statt erklären. Haben Kathedralen und Madonnen aber nicht eher mit dem Geist zu tun als mit dem Körper? Marianne Quast meint, ohne Körper kein Geist. Er sei die Basis der Erfahrung.
Wenn der Körper sich rundum wohlfühlt, kann auch der Geist und die Seele dort landen, sich zu Hause fühlen. Und diese Dreiheit von Körper, Geist und Seele können sich dann mit Hilfe von so einem alten Kraftort von Chartres auch in dir oder in alle Leute, die dort in einer meditativen Form andocken, wirklich spürbar werden, sodass man sich ganz und heile fühlt.
Marianne Quast ist von Beruf Astrologin und systemischer Coach. Seit vielen Jahren organisiert sie Kraftortreisen. Ist die Astrologie nicht Charlatanerie und sind Kraftorte nicht die Domäne von lila gewandeten Esoterikern? Ich frage einen katholischen Theologen und Kirchenhistoriker für ein Interview an, weil mich sein Blick auf diese Fragen interessiert. Er sagt ab.
Danke für Ihre Nachricht und die Erläuterungen. Offen gestanden bin ich etwas überrascht von dem, was Sie mir schreiben. Ich hatte mit Fragen zur Baugeschichte, zur Interpretation der Kathedrale im Kontext mittelalterlicher Kirchbautheologie oder zur Schule von Chartres gerechnet, nicht aber mit Druiden und Kraftorten. Und eine Astrologin als Reiseleiterin, das scheint mir innerhalb der Theologie eher ein Fall für diejenigen zu sein, die sich um zeitgenössische Spiritualitätsformen außerhalb des Christentums kümmern, weniger für einen Kirchenhistoriker.
Bin ich für die katholische Theologie also eine nicht ernstzunehmende Reisende außerhalb des Christentums? Das wundert mich. Ich bin getauft, ich empfinde mich als Christin und als Christin bin ich Teil dieser Reisegruppe, die
auf der seelischen Ebene versucht, diese unglaubliche Tiefe des Ortes wahrzunehmen, zu verstehen und auch zu schauen, was hat dieser Platz mit mir zu tun.
Vom Fuße des Hügels, auf dem sich die Kathedrale erhebt, beginnen wir unseren Aufstieg durch die Gässchen der Altstadt. Langsam, Schritt für Schritt. Dann stehen wir vor dem riesigen Westportal, unter den beiden Türmen. Auf dem linken, gotisch verzierten, blinkt eine Sonne. Auf dem rechten, ganz schlichten Turm winkt die Mondsichel. Unzählige Geschichten erzählen die in Stein gemeißelten Figuren in den Portalen der Kathedrale. Marianne Quast weist uns auf eine besondere Szene hin. Sie zeigt die Maria in einer Kiste, darauf das Christuskind.
Es ist eine sehr seltene Darstellung, dass die Maria in einem Bett oder in einer Kiste liegend dargestellt wird und das Christuskind gar nicht mit ihr in Berührung ist. Es liegt nämlich wie ein kleines, abgetrenntes Bündel obendrauf. Und die Maria hat den Kopf abgestützt und man weiß nicht genau, träumt sie, schläft sie und wie geht es ihr überhaupt? In der Psychologie wird es oft als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet, die hier symbolisch dargestellt wird. Dass also jemand erstmal auch durch eine Krise, durch eine Zeit der Dunkelheit hindurch gehen muss, bevor er diesen Geist, diesen sonnigen Impuls entdeckt und dann in sich verwirklicht werden kann.
Weiter oben sehen wir eine klassische Madonnendarstellung. Da sitzt Christus auf dem Schoß seiner Mutter, Symbol für die Welt, in der sich der Christusgeist nun materialisiere, durch die Kraft der Seele, durch die Kraft des Körpers.
Und immer wieder taucht diese Dreiheit auf in Chartres, Körper, Geist und Seele, die in allen Mysterienkulten zu finden ist. Und das ist das, was die Menschen so berührt, dass Chartres wie eine Art Lehrmeister ist, der uns zeigt über diese Bilder, wie kann ich denn als Mensch ganz werden? In der Seele, im Geist und im Körper.
Endlich ist es soweit. Wir treten unter dem Mondturm durch die große Eingangstür. Mein Blick verliert sich im Kirchenraum. Es ist überwältigend. So groß, so weit. Für Marianne Quast ist dies auch ein Eintritt in den eigenen Körper.
Die Kathedrale ist gebaut wie ein liegender Mensch. Das ist in der Gotik in allen Kathedralen so gemeint. Das ist für viele der Christus, für andere ist es der Körper der Maria oder auch ja, der eigene heilige Körper, der heilige Raum der Kathedrale.
Der französische Bildhauer Auguste Rodin hat es so empfunden.
Beim Eintritt in diesen Tempel ist mir, als betrete ich meine Seele.
Durch die bunten Fenster fällt gedämpftes Licht. Sofort zieht mich das Chartreuser Blau in seinen Bann.
Chartres ist die Königin aller Kathedralen, so kann man das sagen, ja?
Sagt Joachim Nägel, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Fribourg. Er ist bereit, über Chartres zu sprechen, obwohl auch eine Astrologin im Bericht vorkommt. Nägel hat als Student eine Wallfahrt nach Chartres mitgemacht, die ihn tief beeindruckt hat.
Das Blau von Chartres ist weltberühmt, un bleu éblouissant, also ein strahlendes Blau. Blau ist Kobalt, ist einer der kostbarsten Farbstoffe im Mittelalter gewesen, stand für das Göttliche schlechthin. Also die Symbolik von Chartres ist ganz elementar und wenn Sie so wollen, ist das so etwas wie eine steingewordene Summa Theologia. Also die gesamte mittelalterliche Theologie ist in dieser Kathedrale ablesbar.
Mit dem Begriff Kraftort hat der Fundamentaltheologe Joachim Nägel kein Problem.
Für mich ist Chartres ein Kraftort, weil es mit meiner Lebensgeschichte elementar verbunden ist. Seit 800 Jahren, 900 Jahren wird in Chartres gebetet, täglich. Wo so viel gebetet worden ist, kann das Göttliche nicht fern sein.
Ich stehe nun in der Kathedrale und versuche sie als Symbol für mein Inneres zu erspüren. Ich taste mich langsam vor und befinde mich plötzlich am Eingang zum berühmten Labyrinth. Es hat viele begehbare Labyrinthe gegeben in gotischen Kathedralen. Dieses hat als einziges die Jahrhunderte in dieser runden Form überlebt. Ich ziehe die Schuhe aus und dicke Socken an. Auf dem kalten Steinboden setze ich behutsam einen Fuß vor den anderen. Insgesamt hat das Labyrinth nur einen Durchmesser von 12 Metern, aber der Weg ist verschlungen. Jemand vor mir geht plötzlich unglaublich langsam. Ich möchte vorbei, will aber nicht überholen, will endlich ankommen. Und plötzlich, unerwartet, stehe ich in der Mitte. Ich schaue hoch. Ich sehe die Fensterrosette in der Mitte des Hauptportals und weiß, die Maße, nach denen diese Kathedrale gebaut ist, sind exakt. Würde man die Wand des Westportals herunterklappen, würde die Rosette genau hier auf dem Labyrinth liegen. Der Christus in der Mitte träfe genau auf die Mitte des Labyrinths. Das heißt, ich stehe in Christus. Ich bleibe.
Das ist für mich eigentlich das wichtigste Geschenk gewesen, was Chartres mir gegeben hat, vor vielen Jahren, 2001, als ich zum ersten Mal dort war, dass ich bei mir selbst wirklich angekommen bin.
Marianne Quast hat aus dieser Erfahrung ihre Kraftortreisen entwickelt und verdient so ihr Geld. Es gibt viele Möglichkeiten, sich dieser Kathedrale anzunähern. Für manche mag sie einfach ein Glanzstück mittelalterlicher Baukunst sein, für andere die Verkörperung des katholischen Glaubens. Für mich ist Chartres seit dieser Reise vor allem zu einem inneren Ort geworden. Aber sobald es geht, will ich auch ganz real wieder hin. Durch die Gassen der Altstadt laufen und die alten Steine der Kathedrale wieder mit Händen berühren.
Und die Chancen, dass Anke Schäfer bald wieder nach Chartres reisen kann, stehen ja ganz gut, wenn die Reisebeschränkungen innerhalb der EU jetzt aufgehoben werden. Gotische Kathedralen faszinieren bis heute, das haben wir vorhin im Bericht aus Chartres gehört. Über die Jahrhunderte haben Menschen wohl immer staunend, aber doch mit ganz unterschiedlichen Interpretationsmustern im Kopf in diesen Riesenbauten gestanden. Und auch die Wissenschaft hat sich mit immer wieder neuen Fragen den alten Steinen genähert. Darüber möchte ich jetzt mit Christian Freigang sprechen. Er ist Professor für Architekturgeschichte an der Freien Universität Berlin und jetzt mit mir verbunden. Herr Freigang, immer wieder liest man, die damaligen Baumeister hätten ihre Kathedralen dem in der Bibel geschilderten himmlischen Jerusalem nachempfunden. Hat man denn Zeugnisse, dass das wirklich auch architektonisch der Bezugspunkt war? Gibt es da irgendwelche Längenangaben in der Bibel, auf die man sich bezogen hat?
Ja, es gibt natürlich Längenangaben in der Bibel, was den Salomonischen Tempel zum Beispiel betrifft. Aber es ist schwierig, das jetzt eins zu eins auf die gotischen Architekturen zu übertragen. Einfach weil sie zu divers sind und weil die Maße dann letztendlich doch nicht übereinstimmen. Im Einzelnen kann es mal der Fall sein. Aber das ist einfach eine Vorwegnahme ist dessen, was in der Bibel geschildert ist. Das macht die Sache eigentlich auch zu kurz. Wahrscheinlich ist es viel besser, sich zu überlegen, ob diese virtuose Bewältigung des steinernen Materials, seiner statischen Probleme, darauf abzielte, ein Wunderwerk, ein Merveille, ein Wunderbares zu schaffen. Und das ist tatsächlich auch ein mittelalterliches Konzept, in dem nämlich vorausgesetzt wird, dass es Dinge gibt, die zwar möglich sind, aber von Gott noch nicht erschaffen worden sind, aber eben dann mit solchen wunderbaren technischen Verfahren realisiert werden können und dann eben tatsächlich auch zum Staunen anregen.
Das tun die Kathedralen ja auf jeden Fall. Diese Baumeister, die sind ja aber auch bisweilen wirklich verklärt worden und man hat sich so vorgestellt, das waren Menschen mit einem großen Geheimwissen, die da mit einer Zahlensymbolik operiert haben, irgendwelche mystischen Gedanken hatten. Ist das heute noch der Stand der Forschung oder steckt da ganz schön viel Mittelalterromantik drin?
Da steckt ganz viel Mittelalterromantik drin. Die heutige Forschung beschäftigt sich in dieser Branche eigentlich mit den ganz knallharten technischen Begebenheiten. Also wie zum Beispiel wird ein gotisches Gewölbe konstruiert? Mit welchen Hilfsmitteln? Wie wird es vorbereitet? Wie gibt es Berechnungen oder eben zeichnerische Verfahren, die das ermöglichen? Wie werden Steine so geschnitten, dass sie dann auch so zusammenpassen, dass diese Wunderwerke auch wirklich stehen? Es geht auch um die Verfahren, wie bezahlt wird, wie Geld eingesammelt wird, wie das Geld vielleicht auch verwahrt wird und dann eben zur rechten Zeit an die rechten Leute ausgezahlt wird. Natürlich geht dann nicht immer alles ganz, ganz richtig, aber das sind Fragen, mit denen sich die heutige Forschung zur gotischen Bautechnik und zur Bauorganisation beschäftigt.
Das sind sehr weltliche Fragen. Wie ist es mit den theologischen Fragen? Also man hat ja auch eine Zeit lang zumindest vermutet, dass bei der Kathedrale von Saint-Denis nördlich von Paris da auch eine wirkliche Theologie umgesetzt wurde von dem damaligen Abt und Auftraggeber, der eben von griechischen Manuskripten in seiner Bibliothek inspiriert wurde. Ist das ja Sonderdisziplin Theologie, mit der man sich ansonsten nicht beschäftigt, oder ist das mittlerweile auch ein bisschen überholt?
Wenn Sie mich so konkret fragen, genau dieser Fall, das wird heute auch nicht mehr so gesehen. Aber deswegen ist natürlich eine Interpretation der gotischen Kathedrale über theologische Überlegungen nicht aus der Welt. Aber es betrifft eben nicht alleine die Architektur, sondern das Gesamte. Das muss man im Blick haben. Mit Gesamten meine ich die Ausstattung, die Altäre, die Glasfenster, die natürlich eine ganz wichtige Raison d'être darstellen. Und das ist natürlich in der Tat insgesamt als eine Wiederholung, als ein Abbild der Offenbarung zu begreifen. Das, was in der Kathedrale stattfindet, ist natürlich jeden Tag und jedes Kirchenjahr eine Wiederholung des Lebens Christi. Und das haust die Kathedrale ein als ein wunderbares Haus, in dem das stattfindet, ohne dass man jetzt unbedingt zu sehr in mystische Spekulationen geht oder es zu sehr verengt auf eine Lichtmystik, wie das zum Beispiel bei Panofsky oder Otto von Simson dargestellt
das
wurde.
Das sind Schriftsteller so aus dem mittleren 20. Jahrhundert, die das aufgegriffen haben?
Ganz richtig, ganz richtig.
Und wie muss man sich das vorstellen? So eine Kathedrale war im Mittelalter ja auch ein Ort, in dem ganz viel gleichzeitig passiert ist und in dem ganz viele unterschiedliche Menschen unterwegs waren. Hat der Chorsänger da das Gleiche erlebt und gedacht und gefühlt wie die Marktfrau? Oder war für die einen da eine große Theologie dahinter und für die anderen war das der Ort, wo sie mal ein Kerzchen anzünden könnten?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gab. Die Marktfrau, die geht dahin, um eine kleine Opfergabe noch hinzulegen und versteht das ganze andere vielleicht gar nicht, das Latein schon dreimal nicht. Der Chorherr und vielleicht sogar der Gelehrte, der hat da natürlich ganz andere Zugänge dazu. Auf jeden Fall ist diese Vorsorge für das Geistliche ein ganz zentraler Bestandteil des mittelalterlichen Lebens. Nicht umsonst kommen die Chorherren. Aber das gilt natürlich nicht nur für die gotischen Kathedralen, sondern auch schon für romanische und dann neuzeitliche ebenfalls, mehrmals am Tag zusammen, um zu psalmodieren, das Chorgebet abzuhalten. Und dazu muss man, und das gilt tatsächlich gerade dann auch für das gotische Bauen und auch die großen Pfarrkirchen, etwa im Deutschen Reich, da finden zahlreiche Privatmessen statt. Da muss zu festgelegten Zeiten jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr für eine Familie, einen wohlhabenden Stifter, eine Seelenmesse gelesen werden. Und insofern hat man viele, viele Quellen, die dieses Durcheinander und auch das Gezänk und die Streitereien auch beschreiben, die entstehen, wenn sich zum Beispiel Messen überlagern, bestimmte geistliche Dienste sich selber Konkurrenz machen. Und insofern ist es, glaube ich, so vorzustellen, dass die immer voll waren, dass da auch die Töne, die Glocken, die Chorgesänge, dann später auch noch die Orgeln auch eine Schallkulisse erzeugt haben, die man sich eben zusammen mit den Lichteffekten und dieser kühlen Architektur als Zusammenwirken vorstellen muss.
Inwieweit können wir denn heute überhaupt das noch nachvollziehen? Also nicht nur, weil uns eben der ganze Trubel da möglicherweise fehlt, also jetzt ist vielleicht ein touristischer Trubel los, aber eben nicht mehr diese intensive Nutzung, die es damals gab. Es fehlen uns ja ganz oft auch die Farben. Also diese Kathedralen hatten ja zum Teil bunte Wände, zum Teil waren sogar die Außenwände bemalt. Wir haben jetzt eigentlich nur noch sowas wie die Gerippe vor uns. Können wir da das eigentlich noch verstehen, was damals gemeint war und was für eine Ausstrahlung das hatte?
Ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig. Wenn Sie sagen Gerippe, dann stimmt es tatsächlich vor allem für die französischen Bauten, weil die haben durch verschiedene Schicksalsschläge ihre Ausstattung in den allermeisten Fällen verloren. Also das geht los mit den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts, aber dann hat die Französische Revolution dann noch mächtig dazu beigetragen, diesen Vandalismus weiter fortzuführen. Aber noch im 20. Jahrhundert hat man in vielen Fällen die Wandmalereien oder die farbigen Fassungen der Wände einfach abgekratzt, weil man gedacht hat, die steinerne, angeblich ursprüngliche Fassung, das wäre die reine Gotik. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir manchmal es nur noch mit Skeletten und Gerippen zu tun haben. Aber es gibt eine ganze Reihe von Bauwerken, die sehr gut erhalten sind. Das gilt insbesondere für England, weil in England hat man sich eigentlich kontinuierlich mit dieser Ausstattung beschäftigt. Da ist zwar im 19. Jahrhundert vieles erneuert worden, aber mit einem unglaublich virtuosen Stilbewusstsein, so dass man also heute manchmal gar nicht weiß, also auch der Fachmann nicht weiß, ist das jetzt 19. Jahrhundert oder ist es mittelalterlich? Aber auf jeden Fall diese Ausstattung mit Chantry Chapels, also sozusagen freistehenden Kapellen in den Bauten mit prächtigen Chorgestühlen, Altären und so weiter, kann man eigentlich in England sehr, sehr gut studieren. Und es gibt einzelne Beispiele auch auf dem Kontinent, die ihre Ausstattung und auch ihre farbige Fassung sehr, sehr gut erhalten haben. Ein Beispiel ist die Valeria in Sitten in der Schweiz, die also eine ganze Farborgie fast darstellt, wenn man da reingeht, mit sehr vielen alten Ausstattungsstücken. Aber es stimmt, es ist ein Problem, diese Vielfältigkeit sich tatsächlich vor Augen zu führen. Eine Vielfältigkeit im Übrigen, die sich auch zeitlich natürlich ständig ändert. Da kommt immer was dazu, wird auch wieder etwas herausgetan, verhüllt. Die Lichteffekte sind ganz unterschiedlich. Nachts ist es natürlich ganz, ganz dunkel. Es leuchten nur einige Kerzenlichter. Dann wird es heller, die farbigen Fenster changieren und so weiter und so weiter. Also das ist auch sozusagen im zeitlichen Kontinuum eigentlich nie als jeweils identisch zu fassen.
Und hat sich da auch die Theologie niedergeschlagen in der Ausstattung über die Jahrhunderte? Also es gab ja durchaus unterschiedliche Konzepte von katholischer Kirche und von Volksnähe oder geöffneten Fenstern beim Zweiten Vatikanum. Hat man sowas auch in der Ausstattung der gotischen Kathedralen verändert?
Ja, natürlich. Also liturgische Form beeinflusst immer auch die Ausstattung. Also um ein Beispiel zu geben, wenn Anfang des 13. Jahrhunderts der Wunsch aufkommt und die Verpflichtung auch ausgesprochen wird, dass die Hostie zu sehen ist bei der Wandlung, dann führt es ja nicht nur dazu, dass der Priester die Hostie in die Höhe hält, sondern sie muss auch wirklich zu sehen sein. Das heißt, es darf nicht dämmerig dunkel sein, sondern es muss tatsächlich ein Licht da sein, was das eben auch sichtbar macht. Wir haben auch zahlreiche Beispiele, wo so eine Art Fensteröffnungen in den Chorschranken bzw. den Lettnern eingebracht werden, damit eben dieser Forderung Genüge getan wird. Und das kann man jetzt natürlich immer, immer weiter verfolgen. Die Barockisierungen, dann die Regotisierungen im 19. Jahrhundert, die teilweise die Vervollständigungen, immer geht das zusammen mit theologischen Auffassungen, Diskursen um Religiosität und natürlich um Stil und Stilbewusstsein. Und das geht bis heute.
Also die Theologie spielt rein. Spielt denn auch so etwas wie eine Nationalideologie rein? Also der Baustil kam aus Nordfrankreich, hat sich in verschiedenen Ländern Europas ausgebreitet. Das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland war jahrhundertelang sehr stürmisch. Hat man versucht, sich da dann irgendwann auch abzusetzen von französischen Vorbildern? Oder hat man sie anders interpretiert? Oder hat man irgendwann behauptet, eigentlich ist dieser Baustil urdeutsch?
Eine komplizierte Geschichte, ja. Man hat fast alles geglaubt im Laufe der Geschichte. Aber dass es französisch sei, dieses gotische Bauen, da gibt es einige Hinweise schon aus dem Mittelalter selbst, dass das in irgendeiner Weise so konnotiert ist. Es gibt eine berühmte Quelle aus Bad Wimpfen im Tal und da wird behauptet, einer der Baumeister habe es im Opus Franzigenum errichtet. Wie das nun so üblich ist, da kann man jetzt drüber nachdenken, was eigentlich Opus Franzigenum ist, aber es schwingt schon das Bewusstsein davon mit, dass dieser virtuose Stil oder sagen wir besser diese virtuose Beherrschung der Technik irgendwie mit Frankreich zu tun hat. Aber in vielen Beispielen wirkt es eigentlich nur so als eine Konnotation, also nicht als ein historisches Wissen, sondern sozusagen als eine etwas vage Vermutung, die so belegt ist. Auch der Mailänder Dom, da gibt es im 15. Jahrhundert Expertisen, da kommt so etwas auf. Und natürlich dann im 16. Jahrhundert etwa bei Vasari wird dann unter negativen Vorzeichen die Gotik als deutsch bezeichnet, als geschmacklos. Und wenn wir das weiter verfolgen, gerade dann im 19. Jahrhundert, da entdeckt man insbesondere in Frankreich und in Deutschland die mittelalterliche Vergangenheit wieder und auch die herausragenden Monumente. Und dann kommt eben in diesem wahren Kulturkampf um nationale Deutungshoheit immer wieder die Idee auf, die gotische Architektur müsse entweder in Frankreich oder in Deutschland entstanden sein. Richtig gestellt, historisch richtig gestellt, wurde das erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist tatsächlich, wenn man also an diesem Stilkomplex festhalten will und seine Ursprünge suchen will, dass man da vor allem in Nordfrankreich viele Indizien findet, die tatsächlich für eine Entstehung sprechen. Aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wie man nun solche Epochen definiert, um dann im Weitergehenden solche Beeinflussungen zu verfolgen, die allerdings natürlich nicht der einzige Weg der Forschung zur mittelalterlichen Architektur darstellen.
Sondern?
Ja, zum Beispiel eben den Zusammenhang zwischen Liturgie und Architektur, auch das Zusammenspiel mit anderen Künsten, also der Malerei zum Beispiel, oder aber eben auch der Musik oder der Glockentöne. All das kommt mehr und mehr eben in eine sozusagen etwas komplexere Forschung über die gotische Bauarchitektur hinein.
Also es bleiben noch viele Fragen zu stellen an die gotischen Kathedralen. Vielen Dank, Christian Freigang, Professor für Architekturgeschichte an der Freien Universität Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Beitrag über die Kathedrale von Chartres vorhin spielte es schon eine Rolle, das große Labyrinth, das dort im Kirchenschiff zu finden ist. Es auf Knien rutschend zu durchqueren, das konnte Ersatz für eine Pilgerfahrt sein. Labyrinthe sind aber noch viel älter. Die erste uns bekannte griechische Abbildung wird auf 1200 vor Christus datiert. Und auch die Kelten hatten schon solche verschlungenen Gebilde. Warum Menschen bis heute gern ihren Windungen folgen und warum in den vergangenen Jahrzehnten gerade in kirchlichen Kontexten neue Labyrinthe angelegt wurden, das hat sich Peter Kaiser angeschaut.
Abertausende Pkw und Lkw fahren täglich dicht an der Heiligkreuzkirche in Berlin-Kreuzberg vorbei. In der Dunkelheit wirkt der Verkehr wie ein Lindwurm mit rot glühenden Gelenken, dessen Abgase und dessen Lärm die Kirche aus dem 19. Jahrhundert umhüllen. In der Kirche ist es dagegen fast still. Man hört die eigenen Schritte, hört sich auch wieder und das Glöckchen, das im Mittelschiff der Kirche erklingt. Denn dort
haben wir einen schwarzen Mittelstein aus Granit. Eingelassen ist dort eine Spirale aus Metall.
Christiane Pförtner ist für die Öffentlichkeitsarbeit in der Heiligkreuzkirche zuständig.
Wir haben schon zum zweiten Mal Wochen der Stille gemacht und da wurden mit Backstein ein Labyrinth um diesen Mittelstein gelegt. Und in den konnte man reingehen und wieder rausgehen in Stille und den Mittelstein erfahren. Viele sind auch extra wegen des Labyrinths in diese Kirche gekommen, haben zum ersten Mal auch gesehen, dass wir eben immer diesen Mittelstein haben mit der Spirale.
Das Labyrinth mit seinen verschlungenen Bögen und Winkeln hin zu einem Zentrum in der Mitte ist auch eine Analogie zum Leben und eine Einladung, den eigenen Lebensweg zu überdenken. In manchen Kirchen gibt es im Dezember ein Adventslabyrinth. In dessen Zentrum steht eine Kerze als Symbol für Christus, der die Menschen aus der Dunkelheit und ihren Irrwegen erlöst und rettet. Labyrinthe sind fast so alt wie die Menschheit. Meist waren sie an ausgewählten Orten wie etwa in Meernähe oder in Kirchen angelegt. Das bekannteste Labyrinth ist das von Knossos auf Kreta. Die 7 Umgänge dieses Labyrinths waren ursprünglich choreografische Leitlinien eines rituellen minoischen Balztanzes. Die Blütezeit der Labyrinthe war das Mittelalter. Im uckermärkischen Zisterzienserkloster Himmelfort, das im 13. Jahrhundert gegründet wurde, gibt es ebenfalls ein Labyrinth, allerdings ein modernes. Astrid Behrendt ist Mitglied im Gemeindekirchenrat Himmelfort.
Die kirchlichen Labyrinthe und diese Labyrinthe haben 11 Umgänge. Unser Labyrinth hier hat bloß 7 Umgänge. Kirchliche Labyrinthe sind auf der Westseite von der Kirche am Eingang, weil das ja rundherum geht und immer einen Bogen macht, können die bösen Geister nicht durch.
Eigentlich stehen die 12 Umgänge im kirchlichen Labyrinth für die 12 Apostel. Doch der 12. Umgang ist das Zentrum, also Gott. Daher sind es tatsächlich 11 Umgänge. Das mit 7 Umgängen ausgestattete und daher kretische Himmelforter Labyrinth ist aus rund 20 Tonnen Steinen gemacht, die einst als Pflasterstraße die Orte Breda-Eiche und Himmelfort verbunden hatten. Das Labyrinth liegt zwischen der Kirche und dem Haussee. Pfarrer Gernot Fleischer von der evangelischen Kirchengemeinde Himmelfort sagt, dass es bei all dem aber nicht um eine Verschönerung des Kirchenumfeldes geht, sondern
die christliche Tradition hat das alte Symbol des Labyrinths übernommen und das Zentrum, in das das Labyrinth führt, ist der Himmel, aber die Botschaft ist, dass Leben hat ein Ziel, eine Mitte, auf die wir hingehen. Und die ist natürlich im Christlichen dann Jesus geworden. Insofern die Mitte des Labyrinthes kann Verschiedenes bedeuten. Das Kreuz, vielleicht auch den Himmel einfach. In Frankreich wird das Innere des Labyrinthes als Le Ciel, der Himmel, bezeichnet. Also es ist im christlichen Sinne unser Weg durch das Leben, durch alle Anfechtungen hindurch, auf das gute Ziel, auf Gott hinzu, der am Ende einen guten Weg für uns weiß, durch dieses Leben hin zu ihm.
Was hat mein Lebensweg mit dem Labyrinth gemeinsam? Wo sind Wandlungen und Wendungen in meinem Leben? Was bedeutet für mich die Mitte des Lebens? Welche Bedeutung haben Auswege für mich? Diese und andere Fragen stellen sich viele Menschen, die ein Labyrinth betreten. Als 2004 in einer Gemeindeaktion das Labyrinth in Himmelpfort entstand, waren diese Fragen ein Ausgangspunkt für die Gründung der Anlage. Pfarrer Fleischer meint, es gäbe ein immer stärker werdendes Bedürfnis nach der Spiritualität der Labyrinthe.
Vielleicht ist das doch mehr die Sehnsucht, als wir als Kirche selber denken, auch als evangelische Kirche, die wir so sehr wortlastig sind und dass wir auch wirklich mehr das Geheimnisvolle, was wir nicht so ergründen können, doch wieder auch mehr in den Blick nehmen sollten.
Für das Bedürfnis nach Kontemplation, nach Besinnung und Einkehr gibt es viele Anzeichen. Alte Pilgerwege werden wiedereröffnet, Gemeinden bieten stille Stunden in Kirchenschiffen oder Kryptameditation und manches mehr an. Und es werden immer mehr Labyrinthe geschaffen. So liegt eines der vier öffentlichen Berliner Labyrinthe auf dem Kirchhof der Steglitzer Evangelischen Kirchengemeinde Südende. Im Jahr 2006 gelegt, hat es einen Durchmesser von 10 Metern. Sein Weg ist insgesamt 120 Meter lang. Es war das erste Labyrinth an einer Berliner Kirche. Beate, die eigentlich in Köpenick wohnt, ist extra wegen des Labyrinthes hierher gekommen. Hier, sagt die jugendlich wirkende Mitfünfzigerin, erfährt sie sich beim Gehen.
Einfach mal bei sich ankommen, nachdenken und die Atmosphäre hier genießen. Es ist schön ruhig, Sonntagmorgen. Es hat so ein bisschen was Mystisches an sich. In so einem kleinen Labyrinth, wo man sich also nicht verlaufen kann, sondern zur Ruhe kommt, weil man so eine Art Gehmeditation macht. Man konzentriert sich aufs Laufen, auf die Richtung, um hoffentlich im Zentrum anzukommen.
Ein Labyrinth als Weg zur eigenen Mitte. Peter Kaiser ist diesem Gedanken nachgegangen. Die katholische Gemeinschaft Brot des Lebens sieht es als ihre Aufgabe, sich um Menschen am Rand der Gesellschaft zu kümmern. Und zwar ganz praktisch, indem sie sie aufnimmt. In Berlin gibt es einen kleinen Ableger der Gemeinschaft, dem auch Obdachlosenseelsorger Wolfgang Wilsch angehört. Und für ihn hat dieses Zusammenleben mit Menschen, die kaum etwas besitzen, auch viel mit Freiheit zu tun, wie er Gunnar Lammer-Türk erläutert hat.
Manchmal muss man auch rausgehen, an den Rand, raus aus der Kirche, raus aus der Gesellschaft, um zu finden.
Wolfgang Wilsch erinnert sich an seine Jugend. Ende der 1980er Jahre lebte er im beschaulichen Ravensburg in einem Haus mit Sinti und Roma, Punks und anderen Menschen vom Rand der Gesellschaft. Katholisch geprägt, persönlich fromm, fehlte ihm etwas, was er hier fand. Menschen, die anders leben wollten, deren Biografien Scharten und Brüche hatten. Um dieselbe Zeit besuchte er eine Kommune der Gemeinschaft Brot des Lebens in der Normandie.
Da war ein runtergekommenes Kloster, es war kalt. Das erste Zimmer, wo drin ich geschlafen habe, das war dann in einem Schlafsack, da ist mir der Putz tatsächlich in der Nacht auf den Kopf gefallen. Und ich dachte, was ist denn das? Und eigentlich wollte ich schnell wieder weg. Gleichzeitig war da was da, was mich berührt hat. Da waren Priester vor Ort, da waren Nonnen vor Ort, Familien, die zusammen gelebt haben. Es war für mich eine neue Erfahrung, dass diese unterschiedlichen kirchlichen Stände zusammengelebt haben.
Und das ein wenig wie in einer Hippie-Kommune mit katholischer Grundausrichtung, mit Gottesdienst, Eucharistie, Gebet und Gesang. Und noch etwas war ungewöhnlich. Mit ihnen lebten Obdachlose, nicht zufällig. Das gehörte zum Wesenskern der Gemeinschaft. So war es auch nicht zufällig, dass der junge, zwischen Ablehnung und Anziehung schwankende Besucher von einer nach klösterlichen Gelübden lebenden Schwester der Gemeinschaft gefragt wurde:
Willst du einfach leben? Willst du arm leben? Habe ich gesagt, nee. Es war ehrlich. Aber diese Frage hat in mir gearbeitet.
Und die Frage wirkte. Bald entschlossen sich Wolfgang Wiltsch und seine Frau der Gemeinschaft Brot des Lebens beizutreten. Nach mehreren Stationen zogen sie 2004 mit ihren Kindern, Obdachlosen und Schwestern der Gemeinschaft in ein zuvor von einer Studentengemeinde genutztes Haus in Berlin-Friedrichshain. Im kleinen Innenhof befindet sich dort die Kapelle St. Nikolaus.
Was man jetzt eigentlich in keiner Kapelle sonst findet, in Deutschland, glaube ich, das ist, dass wir jetzt in der Kapelle eine Tür öffnen und dann kommen wir nicht in die Sakristei, sondern wir kommen in einen Schlafraum. Wir sind hier jetzt in einem einfach nur durch Schränke abgetrennten Raum in der Kapelle. Und was hier passiert, das ist, dass vor allem in den Wintermonaten, in den Sommermonaten vereinzelt obdachlose Männer übernachten.
Die Kirche als Zufluchtsort. In der Kapelle sind die Herzstücke der Gemeinschaft beieinander, das Gebet, vor allem die stille Andacht vor dem Allerheiligsten und die Begegnung mit denen am Rand. In diesem Fall nicht jene, die mit im Haus leben, sondern die, die zeitweilig Schutz und Hilfe suchen. Für die sorgt die Gemeinschaft auch in einer kleinen Notübernachtung neben der Kirche St. Pius. Dafür nutzt sie Wohncontainer für Einzelpersonen, die im Sommer auf Festivals stehen. Während der Kälteperiode waren es 8, zurzeit stehen dort noch 4. Nico, ein älterer Obdachloser, fand in einem eine Unterkunft.
Das Bett und ein bisschen Platz, wo man sich drehen und wenden kann. Meine Privatsachen sind hier in den Taschen verstaut und das war's eigentlich. Aber man hat's warm und trocken. Man hat hier seine Privatsphäre. Ne? Also da schnarcht niemand oder irgendwie sonst was oder man hat seine Ruhe.
Das war Mitte April. Inzwischen ist die Kälteperiode vorbei. Die Wohncontainer eigneten sich wegen der Corona-Regelungen gut für die Unterbringung der Obdachlosen. Die veränderten Umstände haben auch ihnen zu schaffen gemacht. Eine französische Schwester von Brot des Lebens aus der Wohngemeinschaft im Friedrichshain, die in der Notübernachtung geholfen hat, erzählt.
Zum Beispiel Anne hat gesagt, auf der Straße es gibt weniger Leute und das macht eine besondere Atmosphäre und ich fühle mich nicht gut. Ich habe Husten wegen Rauchen zum Beispiel und die Leute schauen sehr böse zu mir.
Nicht nur der Argwohn ihnen gegenüber aus Angst vor einer möglichen Ansteckung macht den Obdachlosen das Leben schwer. Ihr gesamtes System an Anlaufstellen und Aufenthaltsorten brach zusammen. Auch ihre Verdienstmöglichkeiten sind drastisch zurückgegangen, was die ohnehin mühevolle Alltagsorganisation zusätzlich erschwerte. Das erfuhr auch die Studentin Simone Janko, die für den Sozialverein Karuna die Obdachlosen mit Suppe, Hygieneartikeln und kleinen Geldbeträgen versorgte.
Jetzt gerade fragen uns die Leute immer wieder, ja, wann kommt ihr denn morgen wieder hierher? Und wir können es ihnen nicht sagen, weil wir es nicht genau wissen, wo wir morgen langfahren. Und ich glaube, diese Unplanbarkeit ist auch total einfach extrem anstrengend, weil du nie weißt, wo du was bekommst, wo du nichts bekommst. Du kannst dir nie ganz sicher sein, kriege ich heute was Warmes zu essen oder nicht? Kriege ich heute die 10 Euro oder nicht?
Simone hat nur einen kurzen Einblick in die Situation der Obdachlosen bekommen. Wolfgang Wiltsch, der seit anderthalb Jahren Obdachlosenseelsorger im Erzbistum Berlin ist, teilt sein Leben seit vielen Jahren mit ihnen. Denn er ist überzeugt.
Wir können nicht Kirche sein, wir können uns im Glauben nicht entwickeln, wenn wir nicht mit den Armen zusammen sind.
In der Wohngemeinschaft im Friedrichshain steht dafür der große Gemeinschaftsraum, in dem sich alle treffen und gemeinsam essen. Die zwei französischen Schwestern von Brot des Lebens, eine ledige Frau der Gemeinschaft, 3 Männer, die einst auf der Straße lebten, Obdachlose aus der Notübernachtung und Wolfgang Wiltsch mit seiner Familie, die nebenan eine kleine Wohnung haben. 4 Kinder sind hier groß geworden, eine Tochter lebt derzeit noch hier. Nicht immer ist das Leben mit dem Menschen am Rand einfach. Für Wolfgang Wiltsch hat es dennoch einen unschätzbaren Vorzug.
Ich bin eigentlich ein Freiheitsfanatiker. Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier. Aber das ist eine innere Freiheit. Das hat nichts mit Formen zu tun. Man ist in genauso vielen Zwängen drin wie jeder andere. Aber es geht um eine innere Freiheit, Befreiung.
Gunnar Lamatürk hat den Obdachlosenseelsorger Wolfgang Wiltsch aus Berlin porträtiert. Diesen Beitrag finden Sie, wie auch alle anderen, in unserer App der DLF Audiothek. Und auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen haben wir manches auch mit Bildern versehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.